Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Zwei organisatorische Dinge direkt vorab. Erstens mal habe ich mich informiert, wo du mir überhaupt einen Kommentar geben kannst. Das wusste ich nämlich gar nicht so genau und das ist gar nicht so leicht, wie ich dachte. Direkt bei Podigy kannst du das tun und ich werde dir den Link dazu in die Shownotes reinpacken. Und zweitens habe ich mir zwar vorgenommen, keine Folge länger als 15 Minuten werden zu lassen, aber ich glaube, das werde ich heute nicht schaffen. Also mein Vorhaben ist da auch absolut relativ. Die Folge heute wird ganz bestimmt länger. So, jetzt aber los. Hast du auch das Gefühl, dass heute scheinbar alles einen eigenen Namen braucht? Neulich war eine Patientin bei mir zur Behandlung und wir beide haben über den Begriff Flexitaria geschmunzelt. Mal ehrlich, als hätte es den Allesesser vorher noch nicht gegeben, aber natürlich hat auch der heute ein Recht auf einen eigenen Begriff neben all den Vegetariern, Veganern, Frutariern, Pesketariern und wie sie alle heißen. Wenn du mich fragst, steht hinter dem ganzen Benennungswahn die Idee, dass nur was einen Namen hat, auch wirklich Bedeutung hat und überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Ohne Namen, das scheint irgendwie gar nichts mehr zu gelten. Und was ist ein Name ohne sein Kürzel? In meinem Bereich gibt's da eine ganze Reihe an komplexen Syndromen, die dann in etwa so heißen CFS, PMS, PCO, HPU, CMD und so weiter und so fort. Vielleicht kennst du noch das Lied von Infanta 4, MFG, mit freundlichen Grüßen. Wir haben das damals zu unserem Abschlusslied in der Physiotherapieausbildung gemacht. Wir haben das Ganze umgetextet und das war auch kein Kunststück, denn wir ertranken regelrecht in Abkürzungen. In der Praxis fällt mir auf, dass mich immer häufiger junge, an sich total gesund wirkende Frauen mit einer ganzen Liste an Diagnosen aufsuchen. Und ich kann da durchaus mithalten. Ich bin inzwischen 40 und ich habe meine ganz eigene Geschichte an Krankheiten. Das hat auch ein paar Vorteile. Ich kann nämlich oft Erfahrungen aus erster Hand teilen und außerdem kann ich mich ganz anders in viele Situationen einfühlen, als wenn ich nicht das ein oder andere schon selber durchgemacht hätte. Ich kann außerdem Lösungsansätze teilen, die, glaube ich, oft ganz schön unkonventionell sind. Und apropos Lösung, viele der Patientinnen sind ganz schön verzweifelt und in ihrer Verzweiflung wissbegierig und dazu noch intelligent. Und dann schnell total überinformiert. Wir haben ja heute sowieso eine Riesenflut an Informationen, an denen man unheimlich leicht drankommt. Und so sehr das ein Segen ist, ist das eben manchmal auch ein Fluch. Ich erlebe dann ganz oft, dass ich von Ihnen zu Ihrem Beschwerdebild sogar noch dazulernen kann, was die Fakten angeht. Die sind tatsächlich besser informiert als ich durch meine Ausbildung und Fortbildung, aber Sie können von mir profitieren und ich kann Ihnen helfen, wieder ein Körpergespür zu entwickeln, was mindestens genauso wichtig ist. Denn, ich habe das ja schon oft gesagt, meine Erfahrung ist, wirklich und nachhaltig hilft ganz oft das, was über die Lehrmeinung hinausgeht. Die Krux ist ganz oft, je mehr wir uns in ein Thema einlesen, desto weiter entfernen wir uns von unserer eigenen Körperkompetenz. Nochmal kurz zurück zum Thema Namen. Wenn wir etwas benennen, dann definieren wir es und wir machen es dadurch greifbarer. Das heißt aber auch, wir reduzieren es auf ganz bestimmte Aspekte und wir nageln es damit auch mehr oder minder fest. Die Sprache ist immer nur eine Annäherung, die kann nie die ganze Wahrheit sein. Und wenn das Kindchen dann erstmal einen Namen hat, dann laufen wir Gefahr, viel zu linear zu denken, viel zu viel in Kategorien zu denken und wir sind umso verzweifelter, wenn die bewährten Ansätze bei uns dann eben nicht fruchten. Außerdem glaube ich, wir sollten nicht vergessen, dass etwas, sobald es einen Namen hat, auch etwas mit uns macht. Das suggeriert uns zum Beispiel das, was mit uns nicht in Ordnung ist. Es ist ja nicht so, als hätten die Menschen früher das ein oder andere Beschwerdebild nicht auch schon gehabt, aber sie haben es nicht gekannt. Und vieles davon, glaube ich, war auch einfach mal eine Laune des Körpers und vorübergehend. Aber wenn das dann erstmal einen Namen hat und das steht da schwarz auf weiß, dann ist das gar nicht mehr so schnell abzuschütteln. Den Effekt sollten wir nicht unterschätzen. Diagnosen haben immer das Potenzial, Klarheit zu bringen, aber sie haben genauso sehr das Potenzial zu problematisieren. Gesundheit, ich hoffe, das ist bis hierhin klar geworden, ist ganz bestimmt nichts Statisches und sie lässt sich auch ganz sicher nicht linear herleiten. Gesundheit ist dynamisch, vielschichtig, komplex und, wie ich finde, einfach total faszinierend. Wir können unsere Gesundheit ganz sicher nicht nach Plan verwalten. Gesundheit beinhaltet sogar Krankheit. Als eine Art dynamisches Prinzip. Denk mal drüber nach. Nur in der Auseinandersetzung mit Krankheit kann Gesundheit überhaupt stattfinden. Zum Beispiel das Immunsystem. Erst durch den Kontakt mit Keimen wird es stimuliert und geprägt. Und umgekehrt, in jeder Krankheit steckt die Chance auf Heilung. Oder ein anderes Beispiel. Hast du mal von Orthorexie gehört? Viele, vielleicht auch du, kennen den Begriff Anorexie, also Magersucht. Und auch bei der Orthorexie geht es ums Thema Essen. Die beschreibt sozusagen den Drang, sich immer und zu 100% gesund ernähren zu müssen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, wenn man das dann versucht, dann ist das eben genau nicht mehr gesund, sondern pathologisch, unflexibel und total am Leben vorbei. Deswegen hat es auch einen eigenen Namen bekommen. So wie es also dem einen gut tun würde, im Einkaufsladen neben Chips und Cola und Frikadellen einfach auch mal eine Gurke zu platzieren, würde es jemandem, der Orthorexie hat, gut tun, mal einen Döner mit Pommes beim Imbiss zu genießen. Du siehst, in Sachen Gesundheit ist eigentlich alles erlaubt, was uns in die eigene Mitte und in die Balance bringt. In der Mitte kannst du pendeln. Die Extreme sind meistens ziemlich starr. Jetzt habe ich ja diese Folge vom Blähbauch zum Bauchgefühl genannt und dabei geht's mal wieder um ein Krankheitsbild, mit dem ich eigene Erfahrungen sammeln durfte und damit will ich jetzt mal starten. Ich habe mich schon immer gerne mit meinem Körper beschäftigt und in meiner Familie hieß es manchmal scherzhaft, du kleiner Hypochonder. Tatsächlich habe ich auch in meiner Ausbildung gefühlt jede Krankheit zumindest mal gedanklich durchgemacht. Und dafür, glaube ich, bin ich heute auch umso robuster und voller Vertrauen in meinen Körper. Wenn du mich als Kind gekannt hättest oder du Fotos von mir sehen würdest, dann würde dir wahrscheinlich als erstes auffallen, dass ich eine ziemlich dicke Kugel vor mir herschiebe. Das ist nämlich mein Bauch. Mein Papa hat's damals auf den Punkt gebracht. Ich sah mit 3 Jahren aus, als sei ich im 9. Monat schwanger. Ich hatte damals ziemlich mit Bauchkrämpfen zu kämpfen. Heute nennt man das ein Reizdarmsyndrom. Damals war das Mittel der Wahl, ich lege mich nach der Mahlzeit erstmal bäuchlings auf ein Kissen drauf. Das Kissen drückt erstmal ordentlich, aber die Wärme hilft und auch das Atmen hilft. Und nach einer Zeit löst sich die ganze gestaute Luft im Bauch und dann geht's einem schon gleich besser. Kleiner Trick in Akutsituationen, wenn man gerade nicht unterwegs ist, dann funktioniert das tatsächlich ganz gut. Später hat mein Mann mich darauf angesprochen, viele, viele, viele Jahre später, dass das doch wohl nicht normal sei, dass ich eben mit diesen Bauchkrämpfen und Bauchschmerzen immer wieder zu tun habe. Ganz ehrlich, für mich war das normal. Was mit 3 Jahren anfängt, das ist irgendwann einfach nichts mehr, was man großartig hinterfragt. Und ich habe damit gelebt und ich habe mir auch nie Mühe gegeben, das loszuwerden. Aber jetzt hatte ich mir überlegt, doch, ich möchte der Sache auf den Grund gehen und ich möchte wissen, wo das herkommt. Kurze Zeit später habe ich eine Ausbildung angefangen oder besser gesagt eine Fortbildung, die nennt sich KPNI. Klinische Psychoneuroimmunologie. So kompliziert das Wort ist, das ist eine super Sache, weil endlich mal ein Wissenschaftszweig, der die ganzen Zusammenhänge von Psyche, von Nervensystem, Immunsystem und Hormonsystem untersucht. Für meinen Geschmack war das damals eine Fortbildung, die ein bisschen zu viel ins Detail reingegangen ist. Ganz so viel Biochemie wünsche ich mir gar nicht. Mir geht's wirklich mehr ums praktische Arbeiten am Patienten, aber trotzdem super erkenntnisreich. Und in Bezug auf meinen Darm habe ich da ganz viele wertvolle Hinweise gekriegt und habe die dann auch super fleißig und euphorisch umgesetzt. Also um mal nur ein paar zu nennen, ich habe mich damals mit Unverträglichkeiten auseinandergesetzt und ich habe einfach mal das ein oder andere komplett weggelassen. Natürlich Gluten, Laktose und was es da noch so alles gibt. Dann habe ich mich mit meiner Darmflora auseinandergesetzt und ich habe versucht, zunächst einmal eine Analyse zu machen, also der Bakterienstämme, die man im Darm hat, und dann auch einen Darmflora-Aufbau zu machen und die Darmschleimhaut zu behandeln mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln und auch Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten. Eine Zeit lang habe ich kein Eiweiß gegessen, dann habe ich auch nur noch Eiweiß gegessen, dann habe ich keine Kohlenhydrate mehr gegessen und keinen Zucker, dann habe ich keine Nachtschattengewächse mehr gegessen, Vegetarierin bin ich sowieso schon fast mein ganzes Leben lang und schließlich habe ich noch das Intervallfasten für mich ausprobiert. Bestimmt war noch mehr dabei, aber es fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht ein. Ich habe das alles probiert und wie ich das von mir schon kenne, in der ersten euphorischen Phase hat es auch häufig ganz gut funktioniert, aber nach 4, 5 Wochen, manchmal nach 3 Monaten, teilweise nach 5 Monaten, ist der Effekt regelmäßig wieder abgeebbt und dann saß ich wieder da mit meinen Bauchschmerzen und es war eigentlich so schlimm wie zuvor. Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, leb einfach damit, ging ja vorher auch, ganz so wild ist es ja nicht und ich wollte schon aufgeben. Da hat mich, was auch immer, das Leben, der Zufall, nochmal auf einen ganz neuen Weg gebracht, den ich dafür eigentlich gar nicht geplant hatte. Ich hatte von einer Patientin vom Human Design System gehört. Ich versuche das mal zu beschreiben. Da fährt man zu einer Therapeutin, die darin ausgebildet ist, und man macht mit ihr eine Analyse. Was sie dafür braucht, ist Geburtsdatum, Geburtszeit, Geburtsort. Und dann läuft das im weitesten Sinne so nach astrologischen Prinzipien ab. Es wird eine Chart erstellt und die wird einem dann erklärt. Und die beschreibt im Grunde genommen vereinfacht dargestellt, wie man zum Zeitpunkt der Geburt angelegt war. Das heißt, was steckt in einem an Potenzial, bevor die Prägung einen verändert? So eine Analyse klärt also einfach auch ganz simpel, was ist was für mich? Und was ist eben nichts für mich? Ich bin damals ein bisschen skeptisch dahin gefahren. Ehrlich gesagt habe ich von Astrologie und sowas noch nie viel gehalten. Aber gerade in meiner Grafik war eine ganz zentrale Aussage und die hat mich damals wirklich hellhörig gemacht. Die Therapeutin hat gesagt, du Alice bist eine ganz intuitive Person und die Intuition, die sitzt im Bauchgefühl. Und wenn du nicht auf dein Bauchgefühl hörst, dann kann es sein, dass du krank wirst und dass dein Bauch sich bemerkbar machen wird. Da hatte ich so einen richtigen Aha-Moment, ob es möglich ist, dass mein Bauch groß und laut wird und wehtut, weil er meine Aufmerksamkeit haben will. Ist ja tatsächlich so. Bläht sich auf, das heißt, er nimmt mehr Raum ein. Er wird laut, weil beim Reizdarm hat man meistens überdurchschnittlich laute Darmgeräusche, die man nicht nur selber, sondern auch das ganze Umfeld wahrnehmen kann. Naja, und er tut weh. Damit ist er dann sowieso nicht mehr zu unterdrücken. Und ich habe mir damals gedacht, probieren geht über studieren, zu verlieren hast du nichts, probier's einfach mal aus. Mein erster Schritt war, zunächst einmal nur im Alltag zu versuchen, wahrzunehmen, was mein Bauch zu all dem sagt, was mir so widerfährt. Beispiel, jemand fragt mich, hast du Lust, heute Nachmittag noch mit mir ein Eis essen zu gehen? Dann ist mein Kopf immer ganz schnell bei der Sache, Ja zu sagen. Ja. Mein Kopf denkt, Mensch, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen, wird mal wieder Zeit. Oder der denkt, ja, ich glaube, es gibt viel zu besprechen oder vielleicht braucht derjenige oder diejenige gerade ein offenes Ohr. Da stehe ich doch gern parat. Mein Bauch ist da oft nicht so begeistert von. Bauchgefühl, das ist was ganz Ursprüngliches. Das ist ein kleiner Impuls, der ist auch ganz flüchtig und ganz schnell wieder weg. Aber wenn man so eine Frage gestellt bekommt, dann kann ich in mir, wenn ich mich drauf konzentriere, deutlich wahrnehmen, dass da so ein oder ein ist. Also je nachdem, ob ich etwas ablehne oder klasse finde, kann ich das wahrnehmen, wie so ein Rumoren mehr im Bauch. Ich habe festgestellt, dass mein Bauch also ganz häufig nicht der Meinung meines Kopfes ist. Und das war ja schon mal eine erste Erkenntnis. Jetzt war die Frage, wie kann ich mit der arbeiten? Zweiter Schritt, ich habe mir ein paar Leute rausgesucht, die mich gut kennen und die ich gut kenne, bei denen ich mich sicher und wohl fühle und wo ich den Mut zusammengenommen habe, ihnen zu erzählen, was mein Bauchgefühl ist. Das heißt, in dem Beispiel von gerade eben, möchtest du heute Nachmittag mit mir ein Eis essen gehen? Tut mir leid, mein Bauch sagt nein. Ich glaube, ich brauche heute erstmal Ruhe. Zu meiner großen Überraschung wurde das total gut aufgenommen. War also für mich eine ganz schöne Erfahrung, weil warum macht man das denn nicht? Meistens ja aus der Angst vor Ablehnung oder dass man jemanden verprellen könnte. In einem nächsten Schritt habe ich dann Freunden vor allem kommuniziert, dass ich nur noch spontan zu haben bin. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich Termine in der Freizeit, meine Woche ist ja schon sehr getaktet durch die Behandlungstermine, gar nicht gerne mag. Viel lieber ist es mir, wenn sich Begegnungen spontan ergeben. Und wenn ich dann wirklich aus dem Moment heraus sagen kann, ja, ich habe Lust, ja, ich habe Zeit. Zugegeben, das kommt viel seltener vor, als wenn ich mich verabrede. Aber es ist dann umso schöner und ein richtiges Geschenk. Und ich genieße das aus vollem Herzen. Und es ist dann eben keine Verpflichtung, sondern wirklich eine Freude. Also das habe ich gemacht. Fazit, ich treffe heute sehr viel weniger Freunde, aber wenn, ist es umso schöner. Und zu guter Letzt habe ich mich dann, und das tue ich bis heute, beschäftigt mich immer noch und nachhaltig, getraut, das nicht nur bei Menschen zu tun, die mich gut kennen, sondern auch im Alltag immer häufiger zu meinem Bauchgefühl zu stehen und das in meine Entscheidung mit einzubinden. So, wozu erzähle ich dir das alles? Ich bin seit da, und das ist jetzt ungefähr 4 Jahre her, reizdarmfrei. Ob das die Lösung für jeden Reizdarm ist? Ganz bestimmt nicht. Aber ich konnte in der Praxis feststellen, dass viele Menschen, die am Reizdarm leiden, eine starke Intuition besitzen und selten den Mut, ihr auch zu folgen. Wenn dir das Thema Human Design hier ein bisschen zu kurz gekommen ist und du dich dafür interessierst, dann verlinke ich dir auch dazu gern die Informationen in den Shownotes. Kleine Warnung an dieser Stelle. Ich persönlich finde das Human Design System super genial und schnell überfordernd. Man kriegt da in kurzer Zeit so viele Informationen, dass man die echt erstmal verdauen muss. Das war für mich ein bisschen so, als würde mir jemand eine Gebrauchsanleitung an die Hand geben. So, so bist du gedacht. Aber ich hatte die passenden Werkzeuge nicht. Und das ist ganz schön frustrierend am Anfang. Ich habe sie für mich rausgefunden, aber es war ein bisschen mühselig, bis man dann wirklich einen Fahrplan hat und weiß, wie man damit umgehen kann. Denn ehrlich mal, wäre es so einfach, dass man sich nur erinnern müsste, wie man mal gedacht war oder wie man eigentlich empfindet, und ab da könnte man das so ganz lockerflockig umsetzen, dann würden wir das ja alle tun. Aber meiner Erfahrung nach ist das eben nicht ganz so einfach. Deswegen meine Empfehlung, wenn du das machen möchtest, geh es gelassen an, die Informationen erstmal auf sich wirken lassen, gut Ding darf Weile haben, und ich werde mir Mühe geben, dir noch diverse Werkzeuge im Verlauf dieses Podcasts an die Hand zu geben. So, wir kommen zum Schluss. Wenn dich das Thema Reizdarm interessiert, habe ich noch eine kleine Bonusfolge direkt im Anschluss. Ansonsten war's das für heute von mir. Auf ein Wiederhören. Ich freue mich auf dich und tschüss.